Das soll bei uns zu einer beständigen Grundhaltung werden, zu einem und wahrscheinlich sogar zu dem tragenden Fundament unseres Lebens als Christ. Wenn wir sagen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dann sagen wir damit doch auch automatisch, dass Gott ein Gott der Freude ist. Wo Liebe ist, da ist auch Freude. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass man diese beiden Dinge trennen kann, dass es Liebe ohne Freude geben kann? Ich denke, diese beiden Dinge bedingen sich gegenseitig. Und Gott hatte Freude an der Vielfalt und Schönheit seiner Schöpfung. Er hatte Freude an der Erschaffung eines Gegenüber, an der Erschaffung eines Ebenbildes, eben des Menschen. Und unsere Ebenbildlichkeit zeigt doch, dass wir wie Gott selbst mit Freude erfüllt sein sollen und uns an dem erfreuen sollen, was Gott zu unserer Freude geschaffen hat. Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle Bibelstellen zum Thema Freude mal auszudrucken. Das ist hier so ein Pack Blätter, das sind 10, 11 Seiten, voll bedruckt, nur mit Bibelstellen, in denen das Wort Freude vorkommt. Noch nicht mal das Tätigkeitswort freuen oder abgeleitete Wörter. Also wir sehen allein schon von dem her, dass Freude in der Bibel eine ganz zentrale Rolle spielt. Ich möchte jetzt nur aus dieser ganzen Menge von Bibelstellen ein paar herausgreifen, die das unterstreichen sollen, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Aus dem Alten Testament, dem Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Das heißt, in der Gegenwart Gottes, vor seinem Angesicht, ist jede Menge Freude zu finden. Und im Neuen Testament sagt es unser Herr Jesus noch viel deutlicher und für uns viel klarer. Im Johannes 15, Vers 11 sagt er zum Beispiel, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Und zwei Kapitel weiter in dem bekannten hohen priesterlichen Gebet, im Kapitel 17, Vers 13 sagt er, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und in einer moderneren Übersetzung dieses gleichen Verses heißt es, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Also hier ganz klar die Aussage von Jesus, es ist sein Wunsch, dass wir von seiner Freude erfüllt werden, dass wir voll werden von seiner Freude. Und eben nicht nur ein bisschen und nicht nur ab und zu, sondern ganz und gar. Dies ist der inständige Wunsch Jesu für uns und es ist für ihn ein brennendes Gebetsanliegen, das er an seinen Vater richtet. Ganz erfüllt von seiner Freude zu werden und zu sein, darum geht es und wir sollten uns mit keinem geringeren Ziel zufrieden geben. Wir alle kennen aus dem Galater 5,22 diese Bibelstelle, wo es um die Frucht des Geistes geht. Und dort heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und Freude, das ist sicher kein Zufall, steht hier gleich nach der Liebe. An zweiter Stelle in der Liste von Eigenschaften und von Charakterzügen, die der Geist Gottes in uns hervorbringen möchte. Aus dem 1. Korinther 13 wissen wir, dass alles, selbst die edelsten Bemühungen und Wesenszüge bei uns Menschen nichts sind ohne die Liebe. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass unsere gesamte Nachfolge und unser gesamter Dienst, unser Leben als Christ ohne Freude nichts sein wird. Zumindest in dem Sinn, dass daraus keine Frucht entstehen wird, die ihrerseits wiederum Frucht hervorbringen wird. Erfüllt zu sein von seiner Freude ist nicht nur ein Wunsch des Herrn Jesus an uns, es ist auch ein Gebot, es ist auch ein Befehl. Im Philipperbrief Kapitel 4 heißt es: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Also es ist eine Aufforderung an uns gerichtet, uns zu freuen und nicht nur hin und wieder, sondern alle Zeit. Genauso wie wir auch aufgefordert sind, alle Zeit für alles zu danken, sollen wir uns auch alle Zeit freuen. Und wo sollen wir unsere Freude suchen? Das heißt ja im Herrn. Dort ist unsere Freude zu suchen. Und wenn Freude ein Gebot ist, dann heißt das auch andersrum, dass wenn wir uns in einem Zustand der Freudlosigkeit selbst bedauern und uns treiben lassen, dass das dann Sünde ist. Keine Sünde im Sinn einer moralischen Verfehlung wie jetzt Lüge oder Diebstahl oder sonst was, aber in dem Sinn, dass wir an dem vorbeigehen, was Gott als Wesentliches in unser Leben, in unser Herz hineinbringen möchte. Ja, zusammenfassend für diese Gedanken kann man sagen, es ist, glaube ich, entscheidend für unser Christenleben, dass wir den Stellenwert von Freude in unserem Leben erkennen. In der letzten Predigt zur Freude vom George am letzten Sonntag hat er einen Satz zitiert: Christentum ist Freudentum. Und denke, das ist genau darum oder das, worum es gehen muss. Wir müssen Freude in unserem Leben zur Chefsache machen. Oder es wird Zeit, die Freude ernst zu nehmen. Ja, wenn das heutige Thema heißt Freude eines Gotteskindes, dann ist ja schon mit dieser Formulierung hineingelegt die Frage, ja, was ist die Freude eines Gotteskindes? Worin unterscheidet sich unsere Freude von der Freude anderer Menschen, von Menschen, die jetzt ohne Gott leben? Was macht das Wesen unserer Freude aus? Und ich denke, es ist uns allen klar, dass Gott allen Menschen Grund zur Freude gibt. Allein schon die Schönheit und die Wunder der Schöpfung. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, heißt es einmal. Gott sorgt nicht bloß für seine Kinder, er sorgt für alle Menschen. Und alles, was Menschen haben und können, ist letzten Endes eine Gabe Gottes und kommt von Gott. Und auch Menschen, die jetzt Gott nicht kennen, können sich über diese Dinge freuen. Aber worin besteht der Unterschied? Wie gehen diese Menschen damit um und wie gehen wir damit um? Dazu ein Vers aus dem Römerbrief, Römer 1, 21. Dort heißt es: Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Was will uns dieser Vers sagen? Sie freuen sich an den sichtbaren Gaben und können sich aber nicht an deren Quelle, am Geber erfreuen. Aber nicht deswegen, weil sie ihn nicht erkannt hätten, sondern deswegen, weil sie nicht an ihn glauben wollen. Und wenn sich die Freude immer nur an den sichtbaren Gaben festmachen muss, dann kann die tiefe Sehnsucht im Herzen nach wirklicher Freude nicht erfüllt werden. Und das Herz bleibt letzten Endes dennoch leer. Ich möchte hier aus einer Schrift zitieren von dem amerikanischen Christen Lewis. Es ist ein sehr scharfsinniges Buch. Es heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Und in diesem Buch beschreibt er, was sich der Teufel und seine Helfershelfer so alles einfallen lassen, um Menschen von Gott wegzubringen. Ja, und hier lässt er diese Dämonen sagen: Wir können den Menschen nur dazu ermutigen, die Freuden auszuleben, die unser Feind, also Gott, geschaffen hat, aber zu Zeiten oder in Formen oder Ausmaßen, die er verboten hat. Die Formel lautet: wecke in ihnen ein immer größer werdendes Verlangen für eine immer kleiner werdende Freude. Und aus der Suche nach Freude wird dann schnell eine Jagd nach Vergnügen, die nie zu Ende geht und immer tollere Kapriolen schlägt. Oder das Herz resigniert, ist enttäuscht, es wird hart und verbittert. Aber wir als Christen dürfen uns an den gleichen Gaben erfreuen, aber wir dürfen einen Schritt weitergehen. Wir dürfen den Schritt tun, dem Geber dieser Freuden, dieser Gaben zu danken, ihm zu danken für seine Güte, seine Großzügigkeit, seine Barmherzigkeit, für sein weites Herz. Ja, und um diesen Unterschied nochmal klar zu machen, dann möchte ich auch nochmal kurz zitieren, was diesem Louis hier einmal passiert ist und was er festgehalten hat, weil es, denke ich, für ihn eine wichtige Erfahrung war. Ich möchte es kurz zitieren. Also er schreibt hier: Heute stand ich im dunklen Geräteschuppen. Die Sonne schien draußen und durch eine Ritze oben an der Tür kam ein Sonnenstrahl. Von dort, wo ich stand, war dieser Lichtstrahl vermischt mit sichtbaren Staubkörnchen die beeindruckendste Sache im Raum. Alles andere war fast stockdunkel. Ich sah den Strahl, aber sonst nichts. Dann bewegte ich mich an eine Stelle, an der der Strahl auf meine Augen fiel. Sofort verschwand das vorige Bild. Ich sah keine Geräteschuppen und vor allem keinen Strahl. Stattdessen sah ich von der unregelmäßigen Ritze umrandet grüne Blätter, die sich draußen auf den Ästen eines Baumes bewegten und darüber hinaus etwa 150 Millionen Kilometer entfernt die Sonne. Am Strahl entlang zu sehen und den Strahl anzusehen, waren zwei ganz verschiedene Erfahrungen. Das ist im Grunde genommen eine ganz banale Geschichte, aber die Frage, die ihr hier in dem letzten Satz stellt, oder diese Gegenüberstellung, entweder den Strahl anzuschauen oder am Strahl entlang zu sehen bis zur Sonne, das macht den Unterschied. Schauen wir nur den Strahl, das Licht, die Gabe an, oder gehen wir weiter und schauen am Strahl entlang zur Sonne, der Quelle allen Lichts. Wir dürfen erkennen, dass alle Freudenstrahlen von einer Freudenquelle, dem Gott der Freude, kommen. Und wenn wir dies tun, dann lernen wir auch immer mehr, uns an Gott selbst zu erfreuen. Nicht nur an seinen Gaben, uns allein an seinem Wesen zu erfreuen und auch dann, wenn einmal die Gaben ausbleiben. Ja, und das ist die nächste Frage oder ein nächster wesentlicher Unterschied zwischen der Freude von Christen und der Freude von Menschen, die jetzt ohne Gott leben. Was ist, wenn die Gaben, wenn die Ursachen der Freude ausbleiben? Unsere Freude als Gotteskinder, denke ich, unsere Freude am Herrn selbst ist unabhängig von seinen Gaben. Und deshalb ist sie auch vorhanden und tragfähig in Schwierigkeiten, in Nöten, in Leiden, in den Tälern unseres Lebens. Und das ist ein großes Vorrecht, das wir gegenüber Menschen haben, die ohne Gott leben. Sie ist dann eine stille innere Freude, ohne als Emotion nach außen hin sichtbar zu sein, die uns durch die Nöte und Leiden hindurchträgt, die uns trotzdem Frieden und Geborgenheit gibt. Eine Freude, die uns über das augenblickliche Leid hinausschauen lässt zu unserem Gott und seinen Verheißungen. Am Leben des Paulus, denke ich, wird das ganz deutlich. Ich möchte da ein paar Verse zitieren aus dem 2. Korintherbrief, zuerst im Kapitel 4 und dann im Kapitel 6. Dort schreibt dieser Paulus über seine Situation: Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Und dann im Kapitel 6: Als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Wenn man diese Verse auf sich einwirken lässt, dann spürt man eine stille Freude heraus, die bewirkt, dass Paulus davor bewahrt geblieben ist, in dieser Situation aufzugeben, zu verzweifeln, nicht weiterzumachen. Eine Freude, die sich speist aus der Gewissheit heraus, dass Gott ihn trotz aller Leiden und trotz aller Schwierigkeiten durchtragen wird und dass es sich lohnt, auf diesem Weg zu bleiben im Angesicht eines herrlichen Zieles. Es ist die Freude eines Gotteskindes, das allem Leid, das dennoch und das trotzdem des Glaubens entgegensetzen kann. Freude an Gott selbst kann uns durch alles Leid hindurchtragen, ohne daran zerbrechen und verzweifeln zu müssen. Ich habe mich auch mit der Frage beschäftigt, und das klingt jetzt vielleicht im ersten Augenblick komisch, warum will uns Gott mit Freude erfüllen? Warum hat er uns sozusagen Freude verordnet? Eigentlich ist es klar, Gott ist ein Gott der Freude und möchte, dass wir an seiner Freude teilhaben. Aber ich denke, es gibt auch noch greifbarere, konkretere Ziele, die Gott damit verfolgt. Und ich glaube nicht, dass die Freude, die er uns schenken will, nur ein Selbstzweck ist. Sie dient nicht in erster Linie dazu, dass wir ein unbeschwertes und glückliches Leben im landläufigen Sinn haben, sondern Gott verfolgt damit zumindest zwei Ziele. Das erste, dazu ein Vers aus dem Epheser 1, Vers 12, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Also wir sind dazu vorherbestimmt, zum Lob seiner Herrlichkeit zu dienen. Gott hat uns vor Erschaffung dieser Welt schon dazu bestimmt, ihn durch unser Leben vor aller Welt zu verherrlichen, der Welt zu zeigen, dass wir ihn so wertschätzen, dass er in unserem Leben den ersten Platz einnimmt. Und wie könnten wir das besser tun als dadurch, dass wir ihn durch unsere Freude an ihm ehren, dass wir diese Freude in unserem Leben zum Ausdruck bringen und damit den Menschen um uns her Gottes Herrlichkeit vor die Augen stellen. Uns an ihm zu erfreuen, bedeutet, ihm Ehre zu erweisen. Und als zweites, die Freude am Herrn und seiner Herrlichkeit soll uns zur Triebfeder, zur tragenden Kraft für die Nachfolge, für unseren Dienst werden. Sie soll uns dafür ausrüsten, Entbehrungen, Nöte und Verfolgung auf uns nehmen zu können. Und nur diese Freude und nicht unsere Willenskraft, unsere guten Vorsätze werden uns standhalten lassen, wenn es darum geht, für die Sache des Herrn einmal wirklich Opfer zu bringen. Und nur diese Freude am Herrn kann uns schützen vor allem zwanghaften Dienst, vor allen frommen Pflichtübungen, vor aller verkrampften Nachfolge und den Formen von Gesetzlichkeit. Und nur diese Freude am Herrn wird in der Lage sein, unser Verlangen nach weltlichen Freuden und Vergnügen in unseren Herzen verblassen zu lassen, unser Suchen in den löchrigen Zisternen dieser Welt aufzugeben, weil wir etwas Besseres, etwas Schöneres, etwas Edleres vor Augen haben. Die Sache ist ganz einfach. Will man einem Hund seinen minderwertigen Knochen wegnehmen, dann muss man ihm einen Batzen Fleisch vor die Nase halten. Bei uns ist es im Prinzip auch so. Es nützt uns nicht viel, wenn man uns nur immer erklärt, dass wir den Knochen ausspucken sollen, weil wir uns daran unsere geistlichen Zähne ausbeißen und uns nicht gleichzeitig das tolle Fleisch schmackhaft macht. Und diesen Gedanken oder diese Tatsache finden wir natürlich auch immer wieder in der Bibel. Und vor allem finden wir sie im Hebräerbrief. Dort heißt es zum Beispiel im Kapitel 10, Vers 34, denn ihr hattet Mitleid mit mir in Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Warum konnten die Gläubigen den Raub ihrer Güter erstmal ertragen und hinnehmen? Ja, weil sie gewusst haben, dass sie dafür etwas Besseres und etwas Bleibendes bekommen werden. Ein anderes Beispiel ist Mose, Hebräer Kapitel 11. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung. Also er hielt das, was er vor Augen hatte, von dem er wusste, was auf ihn zukommen würde, für größeren Reichtum. Und er schätzte die Belohnung, die ihn erwartete, ja, für einen größeren Reichtum ein als das, was er hier aufgeben musste oder in Kauf nehmen musste. Und das deutlichste Beispiel ist unser Herr Jesus selbst. Von ihm lesen wir im Kapitel 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Das heißt, er konnte das Kreuz erdulden um der vor ihm liegenden Freude. Mit dem Blick auf die Freude, die ihn erwarten würde, konnte er in diesen schweren Weg einwilligen und konnte das Kreuz auf sich nehmen. Also Freude macht uns fähig und bereit, Opfer auf uns zu nehmen. Irgendwann drängt sich natürlich die Frage auf, das mag ja alles ganz gut und schön sein, was du da vorne sagst, es mag theologisch richtig sein, aber wie kommen wir zu dieser Freude, was müssen wir tun, wie kommen wir dahin, zu dieser beständigen und zu dieser tragfähigen Freude. Ich möchte hier einen amerikanischen Pastor zitieren, der sich sehr viele Gedanken über Freude gemacht hat. Das ist John Piper. Und er formuliert diese Frage so: Wie kann ich eine Freude in Christus erlangen oder wiederbekommen, die so tief und so stark ist, dass sie mich von der Sklaverei westlicher Bequemlichkeit und Sicherheit befreit und die mich zu den Opfern der Barmherzigkeit und der Mission antreiben wird und die mich im Angesicht eines Märtyrertods tragen wird? Und weiter schreibt er dann: Der Kampf um Freude in Christus ist kein Kampf, um die Kisten westlicher Bequemlichkeit weicher zu machen. Es ist ein Kampf um Stärke, damit man ein Leben der aufopfernden Liebe führen kann. Eine starke Behauptung. Sind Freude und Kampf nicht schon ein Widerspruch in sich? Klar, wenn wir an Freude denken, denken wir an was Schönes, an was Positives, an etwas, was uns erleichtert. Und wenn wir Kampf hören, zucken wir vielleicht schon zusammen und denken vielleicht, ja, nein, nicht schon wieder kämpfen, wir haben schon genug am Hals, wir brauchen nicht noch etwas dazu. Aber überlegen wir, müssten wir nicht auch tagtäglich um Liebe kämpfen? Müssten wir nicht auch tagtäglich um Geduld, um Treue, um Sanftmut, um unseren Glauben kämpfen? Oder fallen uns diese Dinge alle in den Schoß? Stehen wir nicht auch in einem Glaubenskampf? Und wem das Wort von diesem Kampf nicht behagt, wir können auch sagen, wir stehen in einem Wettlauf, so wie es Paulus ausgedrückt hat. Wir sind aufgefordert, viele geistliche Dinge einzuüben, zu lernen. Wir stehen in einem geistlichen Training, auf das wir uns einlassen müssen, wenn wir in diesen Dingen wachsen wollen. Aber der Kampf um Freude in unserem Leben ist nicht der verbitterte Kampf gegen etwas, sondern ist das Bemühen, Gott die Lasten des Lebens anzuvertrauen. Es ist ein Kampf um die Freiheit von Sorge. Es ist ein Kampf um Hoffnung, Friede und Freude, die alle durch Unglauben und Zweifel an Gottes Versprechen immer wieder bedroht sind. Und allein deswegen ist schon ein Kampf notwendig. Obwohl Freude eine Gabe Gottes ist, eine Frucht des Geistes, wie wir gehört haben, die wir uns deswegen auch nicht selbst erarbeiten können, müssen wir darum ringen und kämpfen. Und warum? Das wissen wir auch, weil es eine Macht gibt, die uns ständig diese Freude rauben möchte, die uns ständig davon abhalten möchte, diese Freude zu erlangen, und weil Gott uns dazu auffordert, indem er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Es ist also auch ein Befehl Gottes, aber kann man dir befehlen, dass du dich freust? Kann man jemanden befehlen, sich zu freuen? Natürlich nicht. Wir können nicht einfach in uns den Schalter umlegen und beschließen, uns zu freuen. Aber man kann Dinge selbst tun, um Freude zu erlangen. Und das möchte Gott von uns. Ich denke daran, was vorhin die Schwester Paul hier vorne gesagt hat. Wir können unsere Kinder auch nicht zu Christen machen, aber wir können viel dafür tun, dass sie auf diesen Weg kommen. Aber letzten Endes machen muss es Gott, und so ist es auch mit der Freude. Und auf diesen vermeintlichen Widerspruch zwischen dem, was nur Gott uns geben kann, und dem, was wir dafür tun müssen, stoßen wir in der Schrift immer wieder. Denken wir an das Gebot der Liebe. Wir wissen, dass wir nur lieben können, wenn uns Gott diese Liebe ins Herz schenkt. Dass auch Liebe eine Frucht des Geistes ist, die Gott in uns wirken muss. Aber gleichzeitig finden wir doch viele Gebote und Aufforderungen in der Schrift, die uns auffordern zu lieben. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Wir finden viele Aufforderungen, Dinge zu tun, die Liebe zu dem Nächsten zum Ausdruck bringen. Und ich denke, diese Spannung oder diesen vermeintlichen Widerspruch, den können wir so vielleicht erklären und auflösen. Gott möchte, dass wir so leben, dass alles, was er bei unserer Wiedergeburt als zartes Pflänzchen in uns hineingesetzt und hineingepflanzt hat, dass das wachsen und sich entfalten kann. Und auch dafür wird Gott in uns sorgen, denn er ist es, der in uns das Wollen und auch das Vollbringen wirkt. Philipper 2, Vers 13. Es ist ein Wechselspiel zwischen Gottes freiem Geben und unserer Arbeit, unserem Bemühen, das wiederum auch er in uns bewirkt. Es ist ein Wechselspiel, das sich vielleicht unserem logischen Verstand und unserem logischen Denken nicht erschließen mag, aber deswegen nicht weniger wirksam ist. Vielleicht kann es einen Vergleich noch deutlich machen. Nehmen wir ein Segelboot, mit dem wir über einen See fahren wollen, um ein Ziel zu erreichen. Die Antriebskraft für das Segelboot, wissen wir, das ist der Wind, und der Wind ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und es ist klar, wenn kein Wind weht, dann geht nichts. Dann können wir das Ziel nie erreichen. Auf der anderen Seite ist es auch klar, auch wenn der Wind weht, müssen wir das Schiff ins Wasser setzen, müssen wir die Segel setzen. Ja, und ganz einfach, wir müssen segeln können. Und je besser wir segeln können, je besser wir das geübt haben, je besser wir darin geübt sind, umso schneller und umso einfacher werden wir vorwärts kommen. Ich denke, vielleicht macht es das deutlich, dass was unsere Rolle ist und was Gottes Aufgabe ist. Er ist die Kraft, die uns verändern kann, aber wir müssen unseren Beitrag dazu leisten. Wir müssen segeln lernen. Und so ist es auch mit unserer Freude. Wir müssen lernen, um Freude auf eine Art und Weise zu kämpfen, die die Gnade nicht ersetzt. Wenn wir uns danach ausstrecken und unserer Verantwortung seinem Gebot gegenüber gerecht werden, wird er in uns auch das Verlangen nach dieser Freude und das Erfülltwerden damit bewirken. Und ich denke, in diesem Kampf um Freude ist ein zentraler, entscheidender Punkt, Das ist der Kampf darum, Gott zu sehen, wie Gott wirklich ist. Dass Gott wirklich ein Gott der Freude ist. Und um seine Herrlichkeit immer besser zu sehen und zu erkennen, um in unserem Herzen wirklich zu ergreifen, was im Psalm 34, Vers 9 steht. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und dieses freundlich kann auch übersetzt werden mit gut oder gütig. Schmeckt und seht, wie gut oder wie gütig der Herr ist. Und wenn wir diese Worte anschauen, schmecken und sehen, glaube ich nicht, dass diese Reihenfolge hier zufällig ist. Das Schmecken heißt, etwas ausprobieren, sich auf etwas einlassen, etwas selbst erfahren wollen. Und sehen heißt erkennen. Und darum geht es, zu erkennen und zu erfahren, wie gut unser Herr ist, wie gut er es mit uns meint, immer und ohne Einschränkung in jeder Lebenssituation. Und aus diesem Schmecken und Sehen wird diese Freude entstehen und in unserem Herzen Raum gewinnen, von der wir bisher gesprochen haben. Und es ist natürlich klar, dass Satan alles daran setzen wird, genau um dieses Schmecken und Sehen in unserem Leben zu verhindern. Im 2. Korinther 4, ab dem Vers 3, schreibt Paulus, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Bei uns hat der Herrscher dieser Welt diese Macht natürlich nicht mehr, aber er versucht weiterhin und setzt alles daran, uns immer wieder Sand in die Augen zu streuen, unseren Blick zu vernebeln und vor allem unsere Augen von Christus abzuwenden und uns die weltlichen Freuden und Vergnügungen wieder schmackhaft zu machen. Deshalb stehen wir auch in einem Kampf darum, worauf unsere Augen gerichtet sind und wo sich unser Herz die Freude holen möchte. Und deshalb fordert uns auch Gottes Wort auf, uns immer wieder Gottes Herrlichkeit vor Augen zu führen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther 3,18. Dadurch, dass wir seine Herrlichkeit mit all ihren vielfältigen Facetten und Aspekten immer wieder betrachten und anschauen, kann er uns ihm ähnlicher machen und seine Freude in uns wachsen lassen. Wir brauchen uns also keine Gedanken darüber machen, wie diese Freude in uns entsteht. Es ist das Wirken des Geistes Gottes. Aber wir haben das Versprechen Gottes, wenn wir seine Herrlichkeit suchen, um sie zu sehen und immer tiefer zu erfassen, dass er uns verändern wird, Schritt um Schritt, dass wir ihm ähnlicher werden. Vielleicht auch dazu ein Vergleich, wenn wir uns einbilden, braun werden zu wollen. Was tun wir dann? Dann legen wir uns in die Sonne. Und wenn wir noch nicht braun genug sind, dann legen wir uns wieder in die Sonne. Das heißt, wir setzen uns der Sonne aus. Und wenn wir Freude an Jesus erlangen wollen, von ihr erfüllt werden wollen, dann müssen wir uns seiner Herrlichkeit aussetzen. Uns wie von der Sonne, von seiner Herrlichkeit bescheinen lassen. Unser Kampf um Freude geht also nicht darum, irgendwie mit Gewalt Freude in uns hineinzubekommen oder hineinzupressen, sondern darum, dass in unserem Leben immer mehr Raum entsteht, uns seiner Herrlichkeit auszusetzen, die Sonnenstrahlen seiner Freude zu suchen und uns von ihnen erwärmen zu lassen. Und wir alle wissen, wie viel es uns jeden Tag davon abhalten möchte. Das Verlangen danach und den Raum dafür in unserem Leben zu schaffen, das ist unsere Verantwortung, die wir auf niemanden abschieben können. Nicht auf unsere Lebensumstände, nicht auf unsere Mitmenschen und schon gar nicht auf Gott. Und darum ist es auch konsequent, wenn uns der Herr, und das ist mein Schlussgedanke, zu Folgendem auffordert. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Wir sind Gehilfen oder Mitarbeiter, wird es auch übersetzt, eurer Freude. Paulus sah sich nicht als Herrscher über den Glauben seiner Geschwister in Korinth, sondern zuerst als Mitarbeiter ihrer Freude. Lassen wir uns davon anstecken. Wenn du zu wenig Freude in deinem Leben siehst, dann fang bei dir an. Triff eine bewusste Entscheidung für die Freude. Freude ist genauso wie Liebe auch eine Sache des Willens, auch eine Sache einer Willensentscheidung. Warte nicht auf andere oder auf etwas, was noch geschehen muss, sondern entscheide dich, Freude in deinem Leben einzuüben und lass dich nicht von Rückschlägen aufhalten. Und triff diese Entscheidung nicht dann, wenn der Zeitpunkt dir richtig erscheint, sondern am besten heute. Wenn du siehst oder der Meinung bist, dass im Leben deiner Geschwister, dass in unseren Veranstaltungen und Versammlungen zu wenig Freude zu sehen ist, wenn du meinst, dass es bei uns öde und fad zugeht, dann bleib nicht bei deinem Bedauern drüber stehen, sondern lass dich dazu motivieren, zu einem Mitarbeiter der Freude deiner Geschwister zu werden. Du wirst deinen Geschwistern zur Quelle von Freude werden und du wirst dabei selbst die meiste Freude bekommen. Denn, und dieser Satz unseres Herrn gilt heute mehr denn je, geben ist seliger als nehmen. Mit diesem Satz hat uns Jesus Christus selbst das beste Rezept zur Freude in unserem Leben gegeben. Und Mitarbeiter der Freude zu sein, ist nicht zuerst Sache derjenigen, die Verantwortung in die Gemeinde tragen, der Prediger, der Gottesdienstleiter, der Musikteams oder von sonst jemand. Sie sind nicht die Freudenmacher und der anderen die Freudenempfänger. Mitarbeiter der Freude zu sein, dazu ist jeder von uns aufgefordert. Darum entscheide dich, Gehilfe und Mitarbeiter der Freude zu sein, und du wirst selbst den größten Segen davontragen. Amen.